Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welcome to New Learning, deinem Podcast über Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum ich diesen Satz, den ich ja immer am Anfang einer neuen Folge sage, nämlich über Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden, was das überhaupt heißen soll. Und ich glaube, die Folge heute macht das sehr gut klar, denn in meinen Augen ist Weiterbildung ein unglaublich kräftiges Mittel, um sich persönlich zu entwickeln und um persönlich zu wachsen und sich eben auch teilweise wirklich neu zu erfinden durch etwas, was man neu gelernt hat, durch einen neuen Denkanstoß, eine neue Haltung, eine neue Perspektive. Und dieser Satz ist entstanden, bevor ich überhaupt die erste Folge aufgenommen habe hier für den Podcast, nämlich in der Vorbereitung, wo ich mir überlegt habe, wo will ich denn hin mit dem Podcast, was soll er denn, welchen Nutzen soll er denn bringen, warum sollten Leute ihn anhören? Und das, was ich mir so wünsche für diesen Podcast, ist, dass man ihn hört und sich denkt, Weiterbildung ergibt Sinn und da habe ich Lust drauf, auch wenn ich vielleicht in der Schule jetzt nicht die allerbeste Erfahrung gemacht habe mit Lernen oder insgesamt Lernen auch einfach ein total, also das Image von Lernen ist meistens irgendwie immer schlecht, weil es irgendwie viel mit nicht frei sein und mit irgendwas machen müssen und mit es kostet viel Zeit und mit ich habe da keine Zeit für und es kostet Geld und da habe ich auch kein Geld für und alles Mögliche zu tun hat. Aber eigentlich tut Lernen einfach wahnsinnig gut, weil man dann das Gefühl hat, man macht was, man hat einen Handlungsspielraum, man hat irgendwie Macht, man ist Gestalter und man kann sich einfach alles aneignen, was man irgendwie braucht. Also man ist komplett frei und deswegen sage ich, Weiterbildung, also das ist hier der Podcast für Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was Weiterbildung leisten kann und was es wirklich für einen riesigen Impact haben kann, wie es Menschen verändern kann und somit auch Führungspersönlichkeiten, ganze Unternehmen. Ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist mein heutiger Gast Lorenz. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch oder ein teilweise auch schon fast philosophisches Gespräch geworden. Lorenz ist echt ein, jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung hat im Bereich Weiterbildung, jemand, der auch den Markt gut kennt, der sich viele, viele Gedanken darüber macht, wie er sein Unternehmen aufbauen möchte, wie er Weiterbildung betreiben möchte, was für einen Einfluss, für ein Ziel seine Weiterbildung oder seine Angebote haben sollen. Und all das teilt er heute im Interview. Freue ich mich richtig, richtig doll, dass dieses Interview zustande gekommen ist und dass es so schön geworden ist. Und ich habe es lange nicht mehr gesagt, deswegen bin ich so frei, es an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich extrem freuen über eine positive Bewertung und was noch schöner ist, erzählt anderen davon. Und jetzt wünsche ich ganz, ganz, ganz viel Spaß im Gespräch mit Lorenz Illing für Welcome to New Learning. Heutiger Gast ist Lorenz Illing. Lorenz ist Geschäftsführer der ältesten Trainerakademie in Deutschland, der TAM-Akademie. Einst von Roland Berger gegründet, wurde sie 2016 von Lorenz und seinem Co-Geschäftsführer Frederik Fuchs übernommen und einem gründlichen Rebranding unterzogen. Heute steht die TAM für Weiterbildung in den Bereichen New Work und Modern Leadership und wird von Konzernen, Startups und Mittelständlern gebucht. Ich freue mich darauf, im Gespräch mit Lorenz heute nicht nur zu verstehen, wie der Markt für Weiterbildung funktioniert und wie Lorenz die TAM neu ausgerichtet hat, sondern auch, wie attraktive Weiterbildungsangebote heute wirklich aussehen sollten. Herzlich willkommen im Podcast, Lorenz Illing.
Hi Marie, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Was hast du zuletzt so richtig mit Spaß und Leichtigkeit gelernt?
Ich würde sagen Golfen. Ich habe jetzt wirklich jahrelang gar keinen richtigen Sport für mich gehabt. Nach dem Tanzen gab es eine ganz lange Zeit, wo ich nicht wirklich irgendwie was hatte, was ich mit Leidenschaft verfolgt habe. Und jetzt bin ich vor 3-4 Jahren noch vor Corona übers Golfen gestolpert und das verfolgt mich wirklich seitdem immens und es bringt irrsinnig viel Spaß, wobei mit Leichtigkeit würde ich rausstreichen aus dem Satz, weil ich habe das Gefühl, das ist eine kognitive Superherausforderung, diesen Sport irgendwie zu meistern, ohne dass man sich regelmäßig in Frust und in, das ist das ist mir alles zu anstrengend und so weiter, verliert. Also ich würde sagen Golf.
Und man dazu sagen muss, auch zum Tanzen, du warst ja nicht Hobbytänzer, sondern du warst ja richtig, richtig Profitänzer. Das vielleicht auch als Hintergrundinfo.
Ja. Also Profi würde ja bedeuten, ich habe damit Geld verdient, das leider nein. Aber es war auf jeden Fall Leistungssport und wir hatten einfach eine krasse Zeit damals. Wir sind mit dem Grünen Goldclub 2006 das erste Mal Weltmeister geworden, Europameister 2007. Und sofern ich es mitverfolgt habe, hat der Grünen Goldclub seitdem seine Vorherrschaft nicht wieder abgegeben. Also seitdem ist das eine tatsächliche Legacy, die da entsteht.
Und gibt es auch etwas, was du gerne verlernen möchtest? Oder würdest?
Puh, die Frage noch nie gehört. Verlernen? Nee, ich glaube nicht, weil selbst wenn ich was kann, dann kann ich ja entscheiden, ob ich es nutze oder nicht. Zumindest ist das meine Vorstellung. Und können ist immer noch besser als nicht können. Also dementsprechend, wenn ich schon mal irgendwas gelernt habe, dann also vielleicht mein Alabama-English-Slang, weil ich war ein Jahr in der Highschool und manchmal höre ich mich dann auch so ein bisschen wie so ein Southern American an, wenn ich Englisch spreche. Und der ist tatsächlich nicht immer der. Das ist, ja. Aber ich komme auch damit klar.
Und wenn man dich hört, zum Beispiel auf Bühnen oder auch in Podcasts, und ich kenne dich ja zum Beispiel von der Chorbühne in Berlin im Sommer, dann merkt man, du bist echt mit Leidenschaft dabei. Und wenn du über Führung sprichst, wenn du über die TAM sprichst, dann kommt das richtig von Herzen.
Mhm.
Und deswegen die Frage, gab es einen bestimmten Moment, als du gemerkt hast, boah, das ist meine Leidenschaft, anderen was beibringen, Weiterbildung, ein Unternehmen aufbauen, das ist total meins? Oder hat sich das so schrittweise entwickelt?
Also ich glaube erstmal, ich habe bis zu meinem 30. Geburtstag wirklich so viel ausprobiert, mir so viel angeguckt und so viele unterschiedliche Firmen begleitet, so viele unterschiedliche Rollen gehabt, große Firmen, kleine Firmen. Ich war irgendwie die rechte Hand von einem Speaker, ich war in einem Telefonvertrieb, ich war in der Bank, ich habe ein kleines Kaffee-Startup gegründet. Also ich glaube, ich kann eine Sache sagen, und zwar, ich habe unheimlich viel ausprobiert. So, und ich glaube, das ist genau das, was man in seinen 20ern so machen sollte, ist einfach unheimlich viel Erfahrung sammeln. Und sobald man irgendwo das Gefühl hat, hier fühle ich mich irgendwie wohl, hier habe ich das Gefühl, hier könnte ich locker 10, 15 Jahre verbringen, ohne dass mir langweilig wird. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ich glaube, ich habe mit 30 das erste Mal für mich irgendwann, wie Steve Jobs sagt, irgendwie connecting the dots, funktioniert halt rückwärts. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, ey, ich habe irgendwie schon ganz schön viel in dieser Trainer- und Speaker-Welt agiert, ohne dass mir das richtig bewusst war. Und ich glaube, ich habe da einfach einen unheimlich emotionalen Bezug zu, weil ich auch so unheimlich dankbar bin für die Mentoren und Coaches, die ich in meinem Leben hatte bis zu dem Zeitpunkt. Und dementsprechend hat das so ein bisschen mir den Push gegeben zu sagen, ich mache das jetzt zu meinem Hauptberuf. Ich habe einfach Bock drauf, mit Menschen zusammenzuarbeiten, und ich habe Bock drauf, dass bei Menschen Groschen fallen und dass ich ein positiver Impuls bin in den Leben anderer Menschen. So, und ich glaube, das ist meine Grundmotivation. Ich glaube, bei Leidenschaft ist auch noch ein anderes Thema, das man definitiv ansprechen sollte. Und zwar, Leidenschaft heißt nicht immer, dass es etwas Schönes ist, also dass es einem leicht fällt, sondern es heißt, dass ich leidensfähig bin in diesem Thema. Also mich hat letztens jemand gefragt, was bringt dir besonders viel Spaß in der TAM? Und da muss ich ehrlich sagen, diese Frage stelle ich mir nie, sondern ich frage mich eher, was ist gerade das Sinnvollste und was muss gemacht werden und was ist die nächste große Challenge, der ich mich stellen möchte. Der Spaß liegt bei mir ehrlicherweise immer eher im Ergebnis als im Prozess, aber ich bin leidensfähig auf dem Weg dahin. Und ich glaube, das ist etwas, was man heutzutage auch ganz häufig verlernt hat. Also, dass auch etwas nicht immer nur alles Spaß machen muss, sondern ich kann im Zweifel auch Spaß am Ergebnis haben, Spaß an dem Ziel, das ich verfolge, Spaß an Prozess besser zu werden. Jeder, der ins Fitnessstudio geht, weiß, dass es nicht immer Spaß macht, aber das Ergebnis am Ende, das ist das, was einen stolz macht, und dann bleibt man auch am Ball.
dann ist das, was dich antreibt, eher der Wert dahinter, den du aufbaust, der dich, den, ja. den das Ganze stiftet.
Hundertprozentig. Ich habe für mich irgendwann mal gesagt, meine Währung ist eigentlich der Groschen, der fällt und nicht der Groschen, den ich verdiene. Weil der Groschen, der fällt, ist ein geiler Moment für den einen, der es das zugebracht hat, dass der Groschen gefallen ist, und die Person, bei der der Groschen gefallen ist. Es ist halt einfach ein epischer Moment, aus dem ganz viel passieren kann, aus dem ganz viel entstehen kann. Und dementsprechend maximiere ich einfach mein Leben auf Groschen, die fallen, und das Geld kommt dann schon. Also dementsprechend daher kommt so ein bisschen, glaube ich, der Spaß am Training, der Spaß am Coaching, der Spaß an der Weiterbildung, weil das ist der Ort, wo halt Groschen fallen. Und zwar im Idealfall zumindest schon mal Stundentakt.
Ich habe dich auch in anderen Podcasts gehört zur Vorbereitung, und da hast du es auch ähnlich formuliert und auch gesagt, dass du bereit warst, für wenig Geld zu arbeiten, was auch ein bisschen auf das einzahlt, was du eben gesagt hast, dass in den 20ern geht es auch um auszuprobieren, und dass du nie große Namen, irgendwelche Konzernnamen in deinem Lebenslauf gesammelt hast. Und ist das etwas, was du schon immer in dir hattest, dass dir das nicht so viel bedeutet hat, dass du eher eben wertgetrieben dich entwickelt hast? Oder hast du ab irgendeinem Zeitpunkt gesagt, so nee, Gehalt ist nicht alles, ich optimiere jetzt auf so eine Form von Erfüllung?
Also ich glaube, es sind mehrere Impulse gewesen. Erstmal habe ich sehr, sehr viel gelesen als junger Kerl, Anfang der 20er, zum Beispiel André Costolani, ja, einer der spannendsten Spekulanten, die im 19. Jahrhundert gelebt haben. Und der hat gesagt, er würde seine Körpergröße in Gold nicht gegen seine Kompetenzen eintauschen. Und das hat mir deutlich gemacht, selbst ein Mensch, der so wohlhabend ist und so viele Erfolge hatte, ist gar nicht mehr interessiert an, also Geld ist ein Ergebnis aus seinen Kompetenzen, nicht andersrum. Das Gleiche, was ein Warren Buffett sagt, der sagt, das Beste, was du machen kannst in einer Zeit der hohen Inflation, ist in dich selbst investieren. Das ist die gleiche Message dahinter. Ich habe nach dem Weltmeistertitel gefragt, ja, was ist denn jetzt mein nächstes großes Ziel? Und dann dachte ich so, ja, dann werde ich halt Weltmeister. Nee, Entschuldigung, Millionär, weil das war irgendwie, als junger Kerl, der irgendwie in der Banklehre war, dachte ich halt irgendwie, das ist das große Ziel. Und dann dachte ich mir, okay, dann muss ich halt für Bodo Schäfer arbeiten, weil der hat ja ein Buch geschrieben, da steht drin, in 7 Jahren zur ersten Million. Also habe ich dann, bin ich zu Bodo Schäfer gelatscht und habe gesagt, ich möchte für dich arbeiten. Und da habe ich ein Jahr gearbeitet, und ich hatte einen Chef, der hat 250.000 verdient, so viel verdienen ein Promillebereich in Deutschland. Aber ich habe gemerkt, dass ich das gar nicht sein will. Also ich will gar nicht am Telefon hocken den ganzen Tag und Leuten irgendwie DVD-Sets verkaufen. Also es ist einfach nicht erfüllend, selbst wenn ich dieses Geld danach bekommen würde. Ich glaube, ich habe einfach sehr, sehr früh gemerkt, dass ich lernen will. Und Lernen ist etwas, was mir nie jemand wieder wegnehmen kann. Wenn ich 60.000 Euro verdiene, dann muss ich davon die Hälfte abgeben, und dann gehe ich noch auf einen coolen Urlaub, und dann ist diese Kohle weg. Wenn ich aber, sag mal, die 5.000, 6.000 Euro, die jetzt irgendwie hätte mehr verdient, anstatt dass ich, keine Ahnung, 40.000 Euro verdient habe, wenn ich die aber in Weiterbildung stecke und dann ich wirklich was dabei lerne, was ich danach anwenden kann, dann kann ich das mein Leben lang kapitalisieren. Und ich glaube, dieser Return on Invest auf Kompetenzen, der ist vielen Leuten nicht bewusst. Und ich habe in dem Jahr bei Bodo Schäfer nicht viel verdient, weil ich habe nicht sofort irgendwie die Conversions gehabt und die großen Tickets verkauft. So. Aber dieser Skill am Telefon, einen guten Eindruck zu hinterlassen, zu wissen, wie ich meine Pipe fülle, zu wissen, wie ich Kaltakquise mache, zu wissen, wie ich mit Neins umgehe, das war das Selbstvertrauen, das dazu geführt hat, dass ich mir zugetraut habe, die TAM zu kaufen, weil ich der erste Job nach dem Studium, der hatte nichts mit dem Studium zu tun, sondern nur mit meiner Kompetenz aus dem einen Jahr Akquisetätigkeit. Und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, wo viele Menschen zu schnell hoffen, dass sie in der Karriereleiter ganz oben einsteigen, anstatt in die Lehrjahre zu gehen und Kompetenzen aufzubauen, die sie dann, sag ich mal, kumuliert irgendwann abfeuern können. Und das ist ein Long-Term-Game und der Spruch, jeder will jemand sein, aber niemand will jemand werden, der gefällt mir am meisten, weil das bedeutet irgendwie, dieses Beginners-Mindset einfach jeden Tag wieder an den Tag zu legen und zu überlegen, ich strebe jemanden an, der ich noch nicht bin, anstatt dass ich jetzt versuche, mit einem großen Titel, mit einem großen Gehalt, mit der großen Uhr irgendwie anderen zu zeigen, dass ich schon wer bin. Und dieses Spiel habe ich nie gespielt. Ich habe letztens ein Journaling von mir wiedergefunden von vor 10 Jahren und da war meine Hauptwert, denke groß, lebe klein. Und das habe ich einfach die ersten 10, 15 Jahre meines Berufslebens, tatsächlich habe ich nicht viel Wert auf Geld gelegt, sondern einfach nur auf, gib mir Verantwortung, gib mir Probleme. Ich will einfach so viel lernen, wie irgend geht. Und irgendwann kommt halt schon die Chance und dann kann man die Chance ergreifen. Und ich glaube, die TAM war dann genau diese Gelegenheit.
Ihr habt sie jetzt vor 7 Jahren übernommen. Mhm. Was würdest du sagen, wie hat sich die TAM seitdem entwickelt? Was sind so besondere Erfolge, auf die du zurückblicken kannst, besondere Herausforderungen, wo du gedacht hast, boah, das haben wir geschafft, Hammer?
Also ich glaube, das Erste, was mich sehr, sehr stolz macht, ist, dass wir von Tag 1 einen sehr, sehr hohen Fokus auf die Kultur gelegt haben und die Kultur war im Endeffekt eigentlich nur eine Negativliste von, was wollen wir nicht sein. Also wir wollen keine Glass Ceiling, wir wollen
Was war das? Glass?
Glass Ceiling, also keine Hürde für die persönliche Weiterentwicklung. Also quasi, nehmen wir mal an, du bist in irgendeinem Unternehmen und dann geht es für dich da nicht weiter. Und im Zweifel sogar, weil du ein bestimmtes Geschlecht hast oder weil du aus einem bestimmten Hintergrund hast. Und genau das hat mich irrsinnig aufgeregt in anderen Konstrukten, wenn ich das Gefühl hatte, hier gehen die Türen zu, wenn Entscheidungen getroffen werden oder ich werde nicht involviert, obwohl ich vielleicht Teil der Lösung sein könnte. Und das habe ich mir tatsächlich im Leistungssport abgeguckt. Im Leistungssport gibt es keine Glass Ceiling. Also, wenn du der beste Fußballer bist, dann wirst du aufgestellt, egal ob du 18, 28 oder 38 bist. Und genau diese Haltung zu deine Haltung und deine Performance entscheiden darüber, wie schnell du Teil der Lösung wirst und wie schnell du mit Entscheidungen treffen darfst. Das war einfach etwas, wo ich unheimlich viel Wert drauf gelegt habe. Deswegen, mein gesamtes Heads-Team besteht fast ausschließlich aus ehemaligen Praktikanten aus der TAM. Da sind keine Hired Guns, wo ich sage, ey, die haben schon alles gelernt woanders und jetzt hole ich mir die hier rein, sondern ich mag es viel mehr, wenn man mit Menschen zusammen diesen Weg geht und Chancen ermöglicht, anstatt zu sagen, so, jetzt muss ich jemanden extern dazu holen, weil ich dir das selber nicht zutraue. Dann lieber jemanden in diese Position reinschubsen und es ermöglichen, dass eine Hero-Story entsteht. Mhm. Ansonsten, glaube ich, bin ich stolz auch auf unseren Umgang mit Corona, weil Corona war quasi eigentlich unser Todesurteil. Wir waren nur 100% Präsenzakademie und plötzlich durften wir keine Meetings mehr abfeuern hier. Da haben wir uns innerhalb von wenigen Wochen digital aufgestellt, sind dann über die 2 Jahre Corona um fast 300% gewachsen. Also ich glaube, das war etwas, wo ich sehr stolz drauf bin, weil das Team ist zusammengewachsen. Wir haben das zusammen gemeistert. Wir haben sehr, sehr viel gelernt und auch da wieder das Beginners-Mindset und wir wollen sehr, sehr schnell versuchen, die relevantesten Probleme der Branche zu lösen. Und das war Remote Leadership und digitale Trainings. Und dementsprechend haben wir da, glaube ich, wir waren selber Victim und dann waren wir plötzlich Solution. Und das ist irgendwie eine schöne Erfahrung, dass das funktioniert.
Und wie viele Leute seid ihr, wenn du sagst, das Team?
Jetzt sind wir 43 festangestellte Tammis und knapp 60 freie TrainerInnen.
Boah. Und wie ist so eure Altersstruktur? Ist es immer noch so jung oder ist es mittlerweile
sich angehoben? Also das kommt drauf an. Wir werden immer senioriger, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch einfach eine Leidenschaft für junge Talente. Und ich mag es einfach, wenn Leute Feuer unterm Arsch haben und Lust haben, jemand zu werden tatsächlich. Und ich glaube, da bin ich auch einfach extrem romantisch und will diesen Leuten auch die Chance geben, das genau in der TAM zu erleben, wie sich das anfühlt, wenn man gut in etwas wird, wenn man Verantwortung bekommt, wenn man wächst, wenn man größer wird und natürlich auch dadurch auch die Gehaltsleiter und so weiter aufsteigt. Also so, ich mag einfach dieses Potenzial versuchen zu finden und dieses Potenzial zu heben. Aber wir haben natürlich auch auf der Trainerseite, wo natürlich ganz, ganz viel auch Erfahrungen notwendig sind. Also Leadership-Training, das wird man nicht mit 28. Da arbeiten wir natürlich mit sehr, sehr vielen Profis zusammen, die auch schon krasse, große, lange Erfahrungen hinter haben. Ich glaube, unsere Trainer sind eher im Schnitt 45, aber unser Team intern ist wahrscheinlich eher 28.
Und was sind dann die Themen, die euch aktuell beschäftigen, einmal intern und mit Blick nach außen auf eure Kunden?
Also intern beschäftigen wir uns sehr, sehr viel mit unserer Effizienz. Wir erlauben uns sehr, sehr viel Trial and Error, was ich sehr, sehr gut finde, weil das bedeutet halt auch Lernen. Also wir müssen, if you don't break things, you don't know how to fix it. So, und dementsprechend versuche ich auch jeden einzelnen Tummy, egal wie jung oder wie alt, immer wieder dazu zu animieren, Dinge kaputt zu machen, Dinge auszuprobieren. Und wir verharren ganz häufig sozusagen in diesem, ah, das läuft gerade halbwegs gut, jetzt möchte ich das nicht mehr anfassen. Eigentlich ist das schon so ein bisschen diese Spielen, um nicht zu verlieren. Und genau an dem Punkt versuche ich gerade dem Team immer wieder so, hey, wir können Dinge immer wieder komplett anders machen. Wir können auch bestehende Strukturen kaputt machen und neu bauen. Nicht, weil ich Lust daran habe, immer ganz viele Sachen zum ersten Mal zu machen, sondern weil ich Lust habe zu lernen, ob wir eigentlich wirklich schon verstanden haben, wie es funktioniert oder geht es vielleicht anders noch besser. So, deswegen Effizienz ist für uns ein großes Thema intern, machen wir sehr, sehr viel. Wir machen sehr viel über unternehmerisches Denken und Handeln. Ich versuche das gesamte Team auch in unsere BWA mit einzubeziehen und in unsere Kostenstruktur, in wie funktioniert Produktivität, all diese Dinge. Und auf der anderen Seite nach außen und nach vorne denkend beschäftige ich mich natürlich schon KI enorm. Ich habe keine Angst davor, sondern ich sehe es wirklich eher als eine Riesengelegenheit. Insbesondere in der Weiterbildungsbranche wird natürlich KI eine massiv disruptive Rolle spielen, weil sehr teure Online-Trainings werden halt einfach in 2-3 Jahren. Also da ist die Zweifel, ob ich dann hier wirklich noch persönlich stehe oder ob das einfach ein Avatar von mir macht. Und es würde keiner mehr erkennen, weil dieser Avatar oder dieser KI wurde halt mit allen E-Mails aus meinen letzten 7 Jahren gefüttert und mit allen Texten. Und dann kommt da schon was halbwegs Logisches bei raus. Nur die Frage ist, ob das Leute wollen. Und da glaube ich tatsächlich dran, dass umso mehr online Commodity wird, also Inhalt, Dialoge. Also in 2 Jahren werde ich mit Rihanna einen Chat haben können, wenn ich darauf Bock habe. Und zwar wahrscheinlich wird diese KI mir auch noch, sage ich Rihanna, hey, sing mir mal einen Song von Beyoncé und dann wird sie das tun. Die Frage ist nur, wie viel wert ist das dann noch? Ich glaube nämlich, dass dann wiederum das Live und das Präsent und das One-on-One und das sich im Offline-Raum zu treffen wieder eine ganz andere Qualität bekommt und auch nicht ersetzbar sein wird. Und dementsprechend setzen wir nach wie vor auf Offline. Wir wollen nach wie vor ein Ort sein und nicht eine digitale Akademie. Und die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen, die bestätigen uns das auch, dass es einfach was Besonderes ist, an einen Ort zu gehen, um dort zu lernen und dadurch auch Menschen zu treffen. Digital geht das alles schon halbwegs gut, aber unterm Strich ist es trotzdem nicht das Gleiche.
Bevor wir näher auf KI noch eingehen, das heißt, bei euch ist aktuell so, dass die Trainings nach wie vor alle vor Ort stattfinden?
Nee, ein Großteil, also so 60-70% sind präsent und ungefähr 40% sind online. Dazu kommt ja noch, dass wir zu Firmen in die Unternehmen reingehen und da kommt es natürlich auch drauf an, ist es ein internationales Unternehmen? Sind das Remote-Teams? Was sind die Inhalte? Und diese ganzen Fragen haben natürlich krassen Einfluss drauf. Machen wir es präsent oder machen wir es online? Aber wir machen alles synchron. Das heißt, wir haben jetzt keine asynchronen Weiterbildungsinhalte wie Videos, die wir vorher oder nachher verschicken. Also können wir und machen wir situativ auch. Aber es ist halt mittlerweile auch verstanden worden, die Qualität des Lernens ist halt ein anderes, ob ich mir ein Video angucke und ob ich mit jemandem in einem Raum sitze und auch Fragen stellen kann und ob da eine wirkliche Interaktion stattfindet. Es gibt natürlich auch sozusagen das Lernen wie im Podcast, so ich sitze jetzt im Auto und ich höre mir jetzt Marie und Lorenz an. Aber das Spannende im eigentlichen Trainingskontext ist ja das Anwenden. Deswegen, da ist halt ein riesen Denkfehler, wenn ich sage, nur dadurch, dass ich mir was anhöre, habe ich es verstanden. Und nur dadurch, dass ich es verstanden habe, mache ich es schon. Sondern da passiert ja noch viel mehr. Und ich glaube, das ist halt die Aufgabe von Trainings. Und das heißt, ich kriege einmal den Impuls, aber ich muss ihn auch anwenden und ich kriege Feedback auf die Anwendung. Und das kann ein Video Stand heute nicht. Und da freue ich mich drauf, dass wir da weiterhin an vorderster Front mit am Start sind.
Aber gut, dass du es sagst, denn genau da wollte ich auch in Sachen KI hin, dass ich glaube, dass da ein Riesenvorteil ist in der Individualisierung. Also jetzt, wo du es auch sagst, eben anwenden. Denn das, was ein Trainer ja heute nur sehr bedingt leisten kann, ist, dass er für alle 20 Teilnehmer die Inhalte individualisiert auf seine jetzige Situation im Unternehmen mit aktuellen Beispielen runterbricht. Und da könnte ja zum Beispiel eine KI dann unterstützen und sagen, ja, du kommst aus der Branche, du hast gerade die und die Herausforderung, das, was ich dir gerade sage, könntest du so und so umsetzen.
Ja, ich glaube nur, dass da halt ein Denkfehler drin ist. Und der ist, ich sag's mal so, es gibt keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung für Kompetenzen. Selbst wenn ich jetzt die geilste KI habe, die mir dabei hilft, Piano zu lernen. Ich muss trotzdem Piano lernen. Keine KI wird mir sozusagen final das vertrauenswürdige Gespräch mit meinem Mitarbeiter abnehmen. Es wird immer ein unterstützendes Tool sein und es wird auch immer ein immer wertvolleres Tool sein. Also ich benutze ChatGPT, glaube ich, 4-5 Mal am Tag und zwar in unterschiedlichsten Varianten und ich bin super happy, dass dieses Tool existiert, weil es einfach episch kraftvoll ist. Aber ich werde unterm Strich, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Coaching suche etc., vielleicht bin ich da auch altmodisch, aber ich glaube, selbst wenn ich eine KI habe, die dann logischerweise auch nichts kosten darf, ne, weil sie im Endeffekt auch nur noch, das ist dann ein 9-Euro-Abo, das ich abschließe und dann habe ich im Endeffekt Anthony Robbins als meinen Personal KI-Coach. Cool, aber der wird eine Sache nicht ersetzen, und zwar das persönliche Gespräch. Das persönliche Gespräch mit einer Person, der ich vertraue, einen persönlichen Dialog. Unser Gehirn wird das nicht unterscheiden können, aber unser Herz, unser Körper und unsere Beziehung zu bestimmten Menschen wird dadurch nicht ersetzbar sein. Ich meine, es gibt schon in Japan zum Beispiel so diese Tendenz, dass junge Menschen sich in so ein Nintendo Avatar verlieben und sagen, sie führen jetzt eine Beziehung zu diesem digitalen Wesen, und für die ist es auch irgendwie völlig normal und da gibt es spannende Dokumentation drüber. Aber unterm Strich, wenn diese Person nicht lernt, zum Beispiel mit Konflikten umzugehen oder damit umzugehen, dass ein Mensch halt nicht immer die perfekte Antwort gibt, sondern manchmal auch missverständlich ist und so weiter, dann wird diese Person langfristig nicht mehr in der Lage sein, mit Menschen irgendwie in Dialog zu sein und einen Common Sense zu entwickeln. Und dementsprechend glaube ich halt, ein perfekter Gesprächspartner ist etwas Unnatürliches. Und genau das wird die KI aber werden. Und es ist sicherlich gut für bestimmte Situationen, aber ich will mein Leben nicht damit verbringen, dass ich mit perfekten Avataren diskutiere. Also da würde mir was fehlen, weil dabei lerne ich nichts mehr. Dann bin ich sozusagen irgendwann nicht mehr in der Lage, mit einem normalen Menschen irgendwie in den Dialog zu gehen und mich selbst zu offenbaren. Und also da sehe ich, ich glaube, es wird eher so sein, dass das echte Gespräch und der echte Kaffee und das echte Coaching und das echte Training werden wahrscheinlich sogar noch eher ein Luxusgut und dementsprechend noch etwas, was man noch mehr admiriert. Genauso wie man heutzutage immer noch ins Kino geht, obwohl man sich den Film auch zu Hause angucken kann. Viele haben gesagt, das Kino wird aussterben. Tut es nicht. Warum? Weil es eine andere Experience ist, irgendwo hinzufahren und sich den Film anzugucken, anstatt es einfach zu Hause zu machen.
Ich meine das auch nicht so auf Schnelligkeit bezogen oder es ersetzt den Menschen, sondern mehr auf, es schafft relevantere Inhalte, weil sie personalisierter sein könnten. Aber dazu fehlt mir auch ein bisschen der Einblick, wie heute so ein Kurs aussieht. Vielleicht kannst du uns da an einem Beispiel mal durchführen, wie ihr Weiterbildung macht.
Also grundsätzlich hat ja jede Firma erstmal den Anspruch auf, wir sind was ganz Besonderes. Und das ist auch grundsätzlich erstmal was gut, weil das bedeutet, das Unternehmen hat eine Identität. Ja, also das Erste, was wir hören, wenn wir Führungskräfteentwicklung beim mittelständischen Unternehmen irgendwie drüber diskutieren, wie wollen wir es machen, ist ja also, bei uns ist das alles ganz besonders. Und das stimmt auch auf einer bestimmten Ebene in Form von, wie die Kultur aussieht. Was aber nicht besonders ist, ist die Psychologie des Menschen, weil die ist seit mehreren tausend Jahren ziemlich identisch. Wir haben alle ein Stammhirn, wir haben alle einen Frontalkortex, wir haben alle Ängste, wir haben alle Bedürfnisse, wir haben alle das relativ überschaubares Motivationssystem. Und die Psychologie in Form von, wie kann ich mit Menschen sprechen, damit sie mit einem positiven Gefühl aus dem Gespräch gehen und wie kann ich mit Menschen sprechen, dass sie mit einem negativen Gefühl aus dem Gespräch gehen, das hat sich nicht großartig geändert. Und das ist auch egal, ob ich in einem großen Konzern arbeite oder in einem kleinen Startup, das ist überall gleich. Also ob ich eine Kalendereintrag mache, wo ich reinschreibe, wir müssen reden und dieser Termin ist in zwei Tagen, dann habe ich in der Regel durch diese Unbekannte, worüber soll es gehen, da mache ich mir dann Gedanken drüber, die zwei Tage, bis dieser Termin stattfindet und dann habe ich halt Angst und Verlustangst und Irritationen und mache tausend Szenarien im Kopf auf, worum es gehen könnte und da merkt man, das hat gar nichts damit zu tun, was für ein Unternehmen das ist. Was ich damit sagen möchte, ist, die Psychologie der Führung und die Psychologie des Menschen ist grundsätzlich erstmal überall das Gleiche. Und dementsprechend gehen wir auch erstmal so ran und sagen, hey, es gibt eine gewisse Logik, nach der man miteinander kommunizieren kann und nach der auch moderne Führung funktioniert und auch gewisse Grundwerte, die auch wiederum nichts mit den Unternehmenswerten zu tun haben, an dem man sich orientieren kann, wenn es um moderne Führung geht. Und das ist sowas wie Vertrauen. Wie schaffe ich Vertrauen, damit ein Dialog stattfinden kann, wo auch Selbstoffenbarungen stattfinden. Das wiederum führt dazu, dass wir authentisch miteinander reden und nicht nur oberflächlich. Und jetzt können auch echte Bedürfnisse angesprochen werden, weil ich der anderen Person vertraue, dass ich hier nicht über den Tisch gezogen werde, wenn ich mich selbst offenbare. Und dementsprechend, vielleicht kann ich so summieren. Wir haben jetzt quasi zwei Ziele mit unseren Leadership-Ausbildungen. Die erste ist, dass du inhaltlich weißt, was du tust. Und zweitens, dass du eine andere Haltung hast. Und die Haltung verändern zu dem Thema Führung und zu der eigenen Rolle und diese eigene Rolle auch wirklich finden und definieren, das ist eigentlich der schwere Part. Weil da sind wir wieder, wir Wissen vermitteln ist das eine, aber Wissen anwenden ist das andere. Und deswegen machen wir auch am liebsten wirklich lange Weiterbildungspfade und Ausbildung, die über mehrere Monate gehen. Weil es funktioniert nicht, dass ich an zwei Wochenenden irgendwie transformationale Führung lerne, sondern ich muss sie anwenden, ich muss darauf Feedback bekommen, ich muss versuchen, dieses Verständnis, das dahinter steckt, auch wirklich zu inhalieren und eine Haltung zu entwickeln, die dann irgendwann auch wirklich einen signifikanten Unterschied macht. In Form von, so bin ich in die Ausbildung gestartet und so bin ich in meiner Haltung und in meinem Wesen als Führungskraft, als ich die Ausbildung beendet habe. Und dann haben wir tatsächlich ein Verhalten verändert und das ist eigentlich das Schwerste in der Weiterbildung. Wissen vermitteln ist einfach, Verhalten verändern ist sehr, sehr schwer.
Hast du da Beispiele von jemand, der seine Haltung verändert hat, was dir so als besonders in Erinnerung geblieben ist?
Oh Gott. Ehrlicherweise sehr, sehr viele. Das größte Erfolgserlebnis war, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Namen nennen will, Doch, mache ich. Grüße gehen raus an Christian Mewes. Und zwar, Christian war 7 Jahre bei Oliver Samba, hat dort Jamba mit aufgebaut, hat Groupon mit aufgebaut, war zwischenzeitlich bei Sixt und bei E.ON und ist eine absolute Execution-Maschine. Aber genauso schnell redet er auch und er hat auch ein Stück weit die, ich sage jetzt mal ganz liebevoll, die positive, aggressive Art und Weise von Oliver Samba adaptiert nach 7 Jahren. Ich glaube, wenn man so sozialisiert ist, dann ist das auch unheimlich schwer, nicht so zu sein. Und ich habe ihn kennengelernt als Sales-Trainer bei Clark. Also ich war dort Sales-Trainer und dann haben wir uns so kennengelernt und irgendwann hat er gesagt, ey, ich habe Bock, irgendwann auch Trainings zu geben. Und ich habe es nicht gesehen. Also ehrlicherweise dachte ich mir so, der Mann ist so dominant, direktiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein guter Trainer wird. Dann hat er das Executive Leadership Programm bei uns gemacht. Dadurch hat er sozusagen seinen Führungsstil geändert. Danach hat er die Business Trainer Ausbildung gemacht. Dadurch hat er auch seine Art der Kommunikation geändert. Dadurch hat er seine Art der seiner eigenen Präsenz geändert. Im Wesen ist Christian einfach eine Riesentransformation. Und das schönste Feedback war, als ich auf seinem 40. Geburtstag war und dann Leute, die ihn schon seit mehreren Jahrzehnten kannten, auf mich zugekommen sind und meinten, ich weiß nicht, was du mit ihm gemacht hast, aber plötzlich verstehe ich, was er sagt. Und ich glaube, das ist jetzt nur ein Beispiel, wo ich super stolz drauf bin. Wir arbeiten aktiv mit Christian zusammen als Leadership-Trainer. Natürlich mit seiner Story aus den Hypergrowth-Companies Deutschlands ist er natürlich ein sehr, sehr gesehener Trainer, auch bei den anderen Hypergrowth-Companies, die mit uns zusammenarbeiten. Ob er jetzt sozusagen für jedes Startup und für jede Firma sozusagen der richtige Trainer ist, das ist ja wiederum unsere Aufgabe, da richtig zu selektieren und die richtigen Trainer auf die richtigen Firmen zu matchen, weil unterm Strich ist der Trainer oder die Trainerin ja das Medium, das richtig klicken muss. Da ist jetzt Christian einfach ein geiles Beispiel für, wie man sich ändern kann, wenn man es will und wenn man auch bereit ist, dazu zu lernen und nicht zu sagen, hey, ich bin schon angekommen. Und das mag ich insbesondere bei ihm.
Es gibt in der Weiterbildung ja viele Keywords wie, oder eher, ja, so Buzzwords sind sie ja, sowas wie Gamification. Also irgendwie die Sache, es muss Spaß machen. Dann kurze Aufmerksamkeitsspanne. Leute sind TikTok und Co. gewöhnt, wo man innerhalb von 30 Sekunden das Wesentliche erfasst haben muss. Und wenn es langweilig ist, hört man halt einfach nicht mehr zu. Beeinflusst euch das auch in der Art der Weiterbildung, dass eben dieses Spaß machen, kurze Aufmerksamkeitsspanne? Oder geht ihr da bewusst gegen und sagt, nee, wir machen das klassisch.
Also, ich glaube, das sind mehrere Elemente und da müssen wir einfach aufpassen, ob es einfach Tools und Features sind oder ob es sozusagen das Kernelement der Weiterbildung ist. Ich kann dir zwei Dinge sagen, die für uns Kernelemente der Weiterbildung sind. Das ist einmal, wir möchten befähigen und wir möchten begeistern. Wenn ich versuche, jemandem was beizubringen, ohne dass diese Person im Kopf tatsächlich dabei ist und interessiert ist und es geil findet, was da gerade passiert, dann werde ich nicht wirklich einen Effekt haben. Das liegt aber einfach daran, dass Lernen funktioniert über Emotionen. Und das ist erstmal die Grundlogik. Und wie schaffe ich es, dass ich begeistert bin, indem ich Leute überrasche? Entweder durch Kleinigkeiten oder durch Gamification, was nichts anderes ist als ich bin im Flow-Kanal, ich kriege genau die Anzahl an Herausforderungen, die ich managen kann mit dem Skillset, das ich aktuell habe. So, dadurch bleibe ich am Ball, dadurch bin ich immer wieder motiviert. Wie jede gute Sportart auch. Ich habe immer wieder kleine Erfolge, ich habe aber auch immer wieder kleine Challenges. So, und daran orientiert man sich. Aber so, dass wir jetzt sozusagen manisch versuchen, irgendwie jedes Training mit Gamification aufzuladen, das ist es nicht. Eine gute Geschichte kann genauso fesselnd sein wie eine gute Interaktion. Storytelling, das kann auch 6, 7, 8 Minuten dauern und ich bin immer noch gefesselt. Nur weil auf TikTok quasi 30 Sekunden existieren, heißt das noch lange nicht, dass ein Training nicht 8 Stunden dauern darf. Ich war gerade 3 Tage in Barcelona und ich bin absolut geflasht, wie viel unterschiedliche Perspektiven ein so ein größeres Weiterbildungsangebot ausmachen kann. Und da ist durchaus mal eine Dreiviertelstunde sitzen und zuhören dabei. Aber wenn es halt einfach eine epische Story ist und wenn die gut erzählt wurde und wenn ich auch involviert wurde durch gute rhetorische Fragen, so dann bin ich auch in der Lage, eine Dreiviertelstunde mir was anzuhören. Wir gehen ins Kino und sind in der Lage, 1,5 Stunden uns einen Kinofilm reinzuziehen. Warum? Weil die Geschichte gut erzählt ist, weil die Bilder mich greifen, weil ich mich mit irgendwas verknüpfen kann, emotional, was da gerade passiert. Dementsprechend, ich glaube sozusagen Trends, wie jetzt zum Beispiel die kurze Aufnahmefähigkeit. Wir bringen zum Beispiel unseren Trainern bei, hey, behalt dein Infopart so kurz wie irgend möglich. Und kurz wie irgend möglich kann auch sowas sein wie 7 bis 8 Minuten. Wenn jemand aber in der Lage ist, weil er oder sie besonders gut erzählen kann oder greifen kann, dann können es auch 15 Minuten oder sogar 20 werden. Und diese Person wird trotzdem danach eine 10 von 10 ernten in Bezug auf die Qualität und die Begeisterung und die inhaltliche Tiefe dieses Trainings. Nur der Punkt ist, die Kombination, wie schaffe ich es, dass sich ein Tag, der 8 Stunden lang ist, anfühlt wie 4? Und das tue ich, indem ich viele Positionswechsel habe, indem ich viele unterschiedliche Perspektiven einnehme, indem ich mit Haptik arbeite, mit Optik arbeite, mit unterschiedlichen Perspektiven, die ich einnehme. Und da ist halt der Methodenkoffer ist gigantisch groß. Aber Gamification an sich ist jetzt ja eins von vielen Elementen. Hauptsache, die Leute lachen viel, aber da brauche ich nicht Gamification für. Da brauche ich auch im Zweifel einen Trainer oder eine Trainerin, die einfach gute Witze drauf hat oder gute Anekdoten oder ja, also kommt ein bisschen rüber, was ich sage. Also ich verlaufe mich gerade ein bisschen, aber ich
Ja, also
glaube, ja.
der Storytelling-Ansatz und die Menschen auch über ihre Emotionen zu bekommen, was ja genau das ist, was Storytelling soll, das schlägt Hauptsache irgendwie ein digitales Tool einbauen oder so. Und es fesselt Leute weniger, wenn du sagst, so, da kommt jetzt ein Quiz, zück dein Handy, als wenn die Person es schafft, was zu erzählen, was den Menschen berührt und er darüber
100.
erkennt, okay, es ist relevant.
100%. Also ich bin zum Beispiel auch diese Kahoot-Games etc., die sind
Ich kenne sie aus der Uni rauf und runter, ja.
inhaltlich sind das total flache Nummern. Also weil du hast im Endeffekt A, B, C oder D. Du wirst abgelenkt von der Geschwindigkeit. Also du gehst im Endeffekt auf Best Guess anstatt auf Wissen. Danach hast du nichts anderes gemacht als es gibt eine Lernzielpyramide nach Bloom und die besagt, das Verb sagt etwas daraus aus, was für eine Qualität an Wissen oder Kompetenz du gerade abfragst. Auf der untersten Ebene ist das Kennen, also das Wort Kennen. Also ich kann dich zum Beispiel fragen, kannst du 5 Städte in Deutschland nennen? Ja, und dann nennst du mir 5 Städte, aber es das heißt noch nicht, dass du viel weißt über die Städte. Du weißt noch nicht, wo die liegen. Das heißt noch nicht, dass du da warst. Das heißt noch nicht, dass du die Historie kennst. Also im Endeffekt ist es eine sehr, sehr oberflächliche Art und Weise, Wissen abzufragen. Es geht vielmehr darum, dass du zum Beispiel Wissen interpretieren kannst oder dass du Wissen analysieren kannst. Also zum Beispiel, dass du einen alten Text liest und weißt, wo dieser Text geschrieben wurde, anhand des Slangs oder der Art und Weise, wie diese Story geschrieben wurde, dann bist du auf einem anderen Level des Wissens, als zu sagen, du kannst irgendwelche Sachen auswendig runterbeten. Aber da merkt man halt, es geht eben nicht nur um Begeisterung, das kann ich auch machen mit einem guten Kartentrick oder mit einem schlechten Witz. Sondern die Befähigung ist halt der Punkt. Und Befähigung bedeutet, dass am Ende etwas bei dir passiert ist, dass du dein Verhalten veränderst. Und das kriegst du nur hin, wenn du gut problematisierst, eine gute, einfache Anwendung beibringst. Also wie kannst du zum Beispiel ein Gespräch strukturieren und dann bekommst du dieses Tool und dann übst du danach dieses Gespräch nach dieser Struktur anzuwenden. Dann hast du tatsächlich einen Lerneffekt, anstatt einfach nur zu sagen, hey, holt mal euer Kahoot raus, weil ich stelle euch jetzt die Fragen, was sind die 4 Phasen eines guten Gesprächs? So, danach heißt noch lange nicht, dass Marie das kann und noch gar nicht, dass du es verstanden hast.
Wenn wir uns jetzt anschauen, wie ihr eure Weiterbildung verkauft, also eure Angebote, Dann würde mich super doll interessieren, einmal, ist es so, dass die Leute vor allem zu euch kommen und ihr müsst dann diese Anfragen bearbeiten, weil ihr einfach so eine starke Marke habt als TAM? Also man kriegt ja schon über eure individuelle und besondere Unternehmenskultur ja viel mit und ihr macht sehr gut Werbung für euch selbst. Also ist es so, dass die Leute von alleine kommen? Oder ist es so, dass ihr auch viel auf Unternehmen zugeht und sagt, hey, die Welt verändert sich und wir können euch begleiten? Wir sind die TAM-Akademie.
Ich finde es ein bisschen kurios, weil tatsächlich gehen wir nicht auf Firmen aktiv zu. Also wir machen kein Outbound, sondern in der Regel kommen Interessierte auf uns zu. Aber natürlich machen wir auch eine gewisse Art von Outreach in Form von, wir sind halt eben auf Events, wir haben Keynotes, Leute stolpern in irgendeiner Art und Weise über uns oder eben auch über unsere Absolventen. Und unsere Absolventinnen sind halt auch die besten Ambassadore, weil die halt einmal sagen so, ich war da und es war einfach super geil und ich merke richtig, dass sich mein Verhalten verändert. So ein besseres Marketing, ein besseres besseren Outreach können wir gar nicht machen. Ich meine, das erste Weiterbildungsticket hat, als wir die Firma gegründet oder übernommen haben, 2017 haben wir, glaube ich, 3 Monate gebraucht, bis wir das erste Ticket verkauft haben. So heute verkaufen wir 2 pro Tag. So, also das ist natürlich eine andere Geschwindigkeit und auch eine andere Größe. Wir haben jetzt 700 Absolventen pro Jahr ungefähr, also 2024 ungefähr. Die Herausforderung ist aber trotzdem, die richtigen zu finden, weil die Qualität einer guten Party basiert auf den richtigen Leuten. Und wenn ich jetzt eine Ausbildung mache und da sind halt 13, 14 Teilnehmer dabei, dann entscheidet sich schon sehr, sehr intensiv, sind das die richtigen Teilnehmer? Habe ich genau Lust, mit dieser Gruppe jetzt irgendwie 3, 4, 5, 6, 12 Monate miteinander eine Ausbildung zu machen? Und ich glaube, das sieht man gar nicht im Zweifel, dass wir halt auch eine starke Tür haben. Also wie ein guter Bouncer im Berliner Club, so, der muss auf der einen Seite dafür sorgen, dass drin genug los ist, damit die Party gut wird. Aber er muss auch darauf achten, dass da keine Touristen mit dabei sind, die nur am Rand stehen und Fotos machen, sondern der muss schon dafür sorgen, dass die richtigen Leute reinkommen und die nicht richtigen müssen im Zweifel halt auch woanders hingehen. Und dementsprechend machen wir tatsächlich schon sehr selektiven Sales. Punkt. Heißt nicht, dass wir es nicht auch eine Riesenherausforderung ist, offene Seminare wirklich auch zu füllen und die richtigen Leute zu finden. So, das ist eine Challenge. Aber wir haben nicht die Herausforderung, dass wir jetzt Kaltakquise machen und Leute mit E-Mails nerven, die sich nie bei uns gemeldet haben. Also da sind wir nicht.
Wie hat sich deine... Was ich mir schwierig vorstelle, ist, den richtigen Preispunkt zu finden für so eine Weiterbildung. Weil es könnte ja auch ganz unterschiedliche Akteure, die da kommen. Es kann der Solo-Selbstständige sein mit dem Konzern, die komplett unterschiedliche Ressourcen haben, auf die sie zurückgreifen können. Und irgendwo ist es aber dann trotzdem ein Preis. Was hast du da gelernt über die letzten Jahre? Wie setzt du den richtigen Preis für eine Weiterbildung?
Also, sehr, sehr schwer, da hast du vollkommen recht. Unterm Strich gibt es ja mehrere Preisstrategien. Unsere Preisstrategie ist tatsächlich, es gibt bestimmte Regularien, wo ich sage, so, das ist das durchschnittliche Weiterbildungsbudget pro Nase pro Jahr. Ja, das ist zum Beispiel ein Orientierungspunkt. Zum Zweiten ist es aber auch, dass wir versuchen, so maximal viel in eine Ausbildung zu packen, wie irgend möglich, also auch an Zeit, weil wir glauben, dass Repetition is King und du musst halt einfach mehrmals in diesen, okay, anwenden und wieder anhören und wieder verstehen etc. reinkommen, damit es auch eine Verhaltensveränderung ist. Und für eine Verhaltensveränderung sind viele Termine wichtiger als einer und da ist jetzt sozusagen gefühlt alles drin. So, daher ist sozusagen jede Ausbildung, die wir haben, maximal lang für den Preis, den wir, für den es sich für uns lohnt, das noch anzubieten. So, deswegen, es gibt bei guten Trainingstagen immer das Feedback, davon wäre ein zweiter Tag schon echt wertvoll gewesen. So, ja, das stimmt, aber dann würdet ihr es nicht mehr zahlen können. So, dementsprechend muss ich eigentlich den besten Nenner finden aus maximal viel Inhalt zu dem maximalsten Preis, der machbar ist. Und daraus entsteht so ein bisschen die Größe und Länge unserer Ausbildung.
Man kommt das damit, dass ganz viele Unternehmen aktuell wirklich entlassen, weniger Leute einstellen und somit auch insgesamt gerade sehr, sehr zögerlich sind, was Investitionen angeht. Spürt ihr das auch oder ist es bei euch vielleicht sogar genau das Gegenteil, dass die Leute merken, boah, wir müssen viel, viel mehr und effizienter mit den Menschen arbeiten, die wir haben. Also bilden wir die weiter und holen mehr aus dem raus, was wir an Bestandsbelegschaft haben.
Also wir merken es nicht. Wir sind ziemlich genau, ich glaube, zu 99,5% on target für dieses Jahr, was unsere Wachstumszahlen und Absatzzahlen und Umsatzzahlen angeht. Wir merken aber auch, dass die Entscheidungen schwerer fallen. Aber ich glaube, man kann einfach nicht diskutieren, dass es gerade sinnvoll ist, bei Führung und Kultur zu sparen. Weil wir genau, es gibt jetzt zwei Optionen. Wer, selbst wenn ich mein Team kleiner machen müsste oder werde, ist halt die Frage, wer bleibt und wer geht. Und ich muss dafür sorgen, dass die Besten bleiben. Und die Frage ist, wie schaffe ich das? Weil, wenn ich schlechte Führung habe, dann habe ich einen Garant dafür, dass die Guten gehen und die Schlechten bleiben. Und damit meine ich einfach so, ich muss das beste Team bauen, das mir in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung steht. Und die Frage ist, wie schaffe ich das? Und insbesondere in schlechten Zeiten, insbesondere in schwierigen Zeiten, ist halt die Frage, schaffe ich es, dass diejenigen, die auch in der Lage sind, in schweren Zeiten den Karren und mir wieder aus dem Dreck zu ziehen, schaffe ich es, dass die bleiben. Und da gibt es keine Diskussionen über Kultur und Überführung. Also das sind einfach die beiden absoluten primären Argumente für einen High-Performer zu bleiben. Wenn ich keine Beziehung habe, dann ziehe ich weiter. Wenn mir die Führungskraft irgendwie auf den Senkel geht und wenn ich die Kultur so lala finde, dann schaue ich mich um. Und ich glaube, das ist halt das absolute Totschlagargument in Bezug auf, ist die aktuelle Phase der richtige Zeitpunkt, um bei Führung und Kultur zu sparen? Ich glaube, was habe ich letztens für einen Spruch gelesen von einem Formel-1-Fahrer, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber du wirst es nie schaffen, bei gutem Wetter 13 Plätze gut zu machen, also 13 Wettbewerber zu überholen. Aber bei Regen kannst du es schaffen. So, und genau das ist der Punkt. Es regnet gerade. Und jetzt ist einfach die Frage, nutzt du das jetzt, um die anderen 13 zu überholen oder fährst du jetzt sozusagen deine sicheren Laps? Und wenn du jetzt auf sicher fährst, dann verpasst du die Zeit, wo du eigentlich überholen kannst.
Sprecht ihr dann eher mit Geschäftsführern, die sagen, hey, kommt mal bitte zu uns, macht ein individuelles Training für all unsere Führungskräfte? Oder ist es eher so, dass die Führungskraft zu euch kommt und sagt, ich möchte besser werden? Und dann sind ganz viele Führungskräfte aus unterschiedlichen Unternehmen in einem Seminar.
Ja, da legen wir sogar viel Wert drauf. Also das bringt am meisten Spaß. Und ich glaube auch, den Teilnehmern ist das einfach was total cool ist, wenn sie außerhalb ihrer Bubble irgendwo auch mal mit anderen Führungskräften auf vergleichbaren Positionen irgendwie zusammenkommen und dadurch auch voneinander irrsinnig viel lernen können. Und das probieren wir auch zu pushen, dass halt in unseren offenen Seminaren halt so viele unterschiedliche Firmen drin sitzen wie möglich. Und dann hast du da ein paar Führungskräfte aus einer IT-Startup-Bubble mit ein paar Mittelständlern, ein, zwei Leuten aus Konzernen. Und du glaubst gar nicht, was da eigentlich schon an intellektueller Stimulanz stattfindet, weil die einfach so viel voneinander lernen können und auch die Zeit und die Muße haben, sich dann auch auszutauschen, weil es eben auch ein psychologisch sicherer Ort ist. Aber wer auf uns zukommt, es sind unter anderem sehr, sehr viele Geschäftsführer und das sind tatsächlich auch diejenigen, die meiner Meinung nach so ein bisschen das Game verstanden haben in Form von, mit mehr Kohle werde ich jetzt hier die guten Leute nicht bekommen, sondern ich muss denen eine Perspektive geben, ich muss mich auch weiterbilden und ich muss auch zeigen, dass ich auch noch nicht angekommen bin, nur weil ich irgendwie schon zwei, drei Investitionsrunden hinter mir habe. Es kommen viele HR und PEler auf uns zu. Warum? Weil die wiederum auch den Need haben, sich kulturell und mit ihren Führungskräften auseinanderzusetzen und herauszufinden, wie kann ich die gesamte Organisation performanter machen und natürlich auch zufriedener.
Ah, spannend, dass die auch richtig Budget haben, weil ich das auch immer mal wieder hier in Gesprächen höre, dass HR aktuell gar nicht mal so großes Budget zur Verfügung hat.
Ja, also ich glaube, Budget ist erstmal auch eine ausgedachte Zahl. Ja, also ein Budget wird halt festgelegt, weil man eine These hat, von wegen, das reicht. Weiterbildungsbudget ist grundsätzlich schon was sehr Seltenes. Aber ich sage jetzt mal unter uns, wenn die Scheiße dampft und wenn ich merke, dass ich eine Fluktuation habe und wenn ich merke, dass mir ein oder zwei wichtige Leute signalisieren, dass sie gegebenenfalls gehen oder unhappy sind, dann habe ich Budget. Budget ist nichts weiter als der Versuch, die VUCA-Welt irgendwie in Zahlen auszudrücken und zu planen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es am Ende nicht daran scheitert, wenn das Problem größer ist als das nicht existierende Budget.
Werdet ihr da dann auch sehr gechallenged hinsichtlich bestimmter Erfolgs-KPIs? Weil für euch ist ja ein erfolgreicher Kurs, wenn er, wie du sagst, der Groschen ist gefallen, ich habe meine Haltung verändert. Aber das kann man ja nicht gut messen in Zahlen. Also das kann man ja nicht sagen, so, du
Ja.
warst bei 3, jetzt bist du bei 5. Herzlichen Glückwunsch.
Grundsätzlich kann man es schon, aber die Frage ist, auf welchem Level macht man das? Also erstmal kannst du Zufriedenheit messen nach, sind die Leute happy nach dem Trainingstag? So das klassische Happy Cheat. Das ist grundsätzlich erstmal gut und wichtig und es wäre ein absolutes No-Go, dass da keine 8, 9, 10 bei rauskommt. Warum? Weil wenn da keine 8, 9, 10 bei rauskommt, dann ist jegliche Art von Verhaltensveränderung oder wirklich Begeisterung für das, was man da gemacht hat, nicht existent und damit lehne ich schon jeglichen Inhalt ab. So, deswegen, das ist Ziel Nummer eins, dass die Leute erstmal happy aus dem Trainingstag rausgehen. Das heißt aber nicht, dass sie das gelernt haben. Jetzt geht es darum, dass ich dieses Gelernte präsentiere und zeige, dass ich verstanden habe und dass ich es anwenden kann. Und das ist wiederum auch Teil des Trainings. Und das bedeutet, okay, du hast jetzt die vier Phasen eines Gesprächs kennengelernt, jetzt mach das mal im Rollenspiel. Jetzt kann ich als Trainerin zusehen und verstehen, ist diese Person gerade in der Lage, dieses Gelernte auch anzuwenden? Cool, Haken dran, das ist die zweite Ebene. Da kann ich tatsächlich auch messen und beobachten. Das dritte Ziel ist, dass die Person dieses auch am Arbeitsplatz anwendet. So, und da ist das größte Gap von wo halt auch die Trainingswelt am Ball bleiben muss und wo wir zum Beispiel Trainings on the Job und Shadowing etc. anbieten, dass sobald ich etwas gelernt habe und auch anwenden kann, jetzt muss ich unterstützt werden, dass ich es auch im täglichen Doing mache. So, jetzt habe ich im Endeffekt eine Verhaltensveränderung am Arbeitsplatz. Sehr, sehr gut. Aber die eigentliche KPI für mich als Unternehmer oder als Geschäftsführer oder als Teamlead ist, dass sich jetzt was in meinen KPIs verändert, und zwar personenunbezogen. Und das heißt zum Beispiel, oh, die Conversion in den Sales-Gesprächen hat sich verbessert, übers gesamte Team hinweg. Oh, die Zufriedenheit der Mitarbeiter von Führungskraft XY hat sich gesteigert. Der Employee Net Promoter Score zum Beispiel. Oh, die Qualität der Produkte hat sich verbessert, weil es gibt weniger Retouren. Und, und. Ja, und jetzt bin ich eigentlich in der Welt des Unternehmers oder des Geschäftsführers oder des Controllings von tatsächlich einem Training. Aber du merkst schon, das ist ganz weit hinten. Das kann ich nicht nach einer Woche identifizieren. Aber auf diese Diskussion muss ich im Endeffekt auch eine Geschäftsführung einlassen. Und auch auf der Ebene müssen wir über den Sinn und Zweck einer Weiterbildung diskutieren. Es geht nicht darum, dass wir Seminartourismus machen und Leute einfach nur irgendwie in Harz sperren für 2 Tage und da wird gesoffen und ein bisschen Party gemacht und irgendwie noch nebenbei gibt es einen coolen Speaker. So. Darum geht es nicht, sondern es geht schon darum, dass ich am Ende als Unternehmen bestimmte KPIs damit verbessern möchte. Und die kann ich im Idealfall auch als signifikant sich verändernd beobachten. Jetzt ist natürlich wiederum die Frage, kann ich das isoliert betrachten? Also wenn sich jetzt die Conversion verändert woher will ich denn jetzt wissen, ob das wirklich an dem Training lag oder nicht? So, und da haben wir ein nächstes Problem, das können wir nicht. Aber es ist genau das Gleiche mit Außenwerbung. Du kannst auch nicht sagen, ja, die eine Kampagne war jetzt genau der Killer und die andere war für die Katz. Da gibt es auch den Spruch, 50% meines Marketings war für die Tonne. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, welche 50%. Ja. So. Und ich glaube, beim Training muss man tatsächlich genau die gleiche Wette eingehen, zu sagen, ich will jetzt in bestimmte Themen investieren. Resilienz hier, Rollenentwicklung und Feedbacks da, dann möchte ich noch was tun für die Presentation Skills meiner Vertriebler und dann habe ich aber noch eine Leadership-Ausbildung für meine Führungskräfte, weil meine These ist, dass dadurch die Zufriedenheit, die Retention, die Performance etc. besser werden.
Wie analytisch geht ihr da intern bei euch ran an das Thema Weiterbildung? Wie sieht Weiterbildung insgesamt bei der TAM Akademie intern aus?
Also wir haben tatsächlich natürlich dadurch, dass wir selber einfach geile Programme haben, liegt es auch relativ nah dran, dass wir auch erstmal mit denen quasi, wenn jemand zum Beispiel sich in eine Führungsrolle entwickelt, diese Person wird sofort in ein Leadership-Programm gesteckt, aber früher als die Person gucken kann. Wenn sich jemand sehr, sehr viel mit unseren Trainings auseinandersetzt, dann ist diese Person auch sehr schnell in unserer Business-Trainer-Ausbildung. Und wenn es darum geht, dass diese Person sich mit der Sparte New Work beschäftigt, so dann macht diese Person auch sehr, sehr schnell unseren New Work Facilitator. Was wir aber auch haben, sind natürlich Sachen, die wir nicht selber anbieten. Zum Beispiel in Bezug auf People und unsere People- und Culture-Position haben wir schon seit Jahren immer eine Coachin aus München, die ich seit vielen Jahren kenne, die einfach dazu gebucht wird und somit halt eine inhaltliche, aber externe Unterstützung für diese Person ist. Wir machen sehr, sehr viel mit Coachings, also wenn wir merken, dass irgendwo eine Kompetenz fehlt, dass wir uns einen Experten ranholen und die Person quasi dann mit diesem Experten zusammen auf die Reise geht. Wir haben jetzt zum Beispiel das Videogame. Also vor 2 Jahren kannst du ja mal unsere ersten Videos angucken, die waren unterirdisch. So, dann haben wir uns jemanden, einen Vlogger, den ich noch vor ein paar Jahren kennengelernt habe, der mittlerweile für Porsche und Adidas arbeitet, angehauen, kannst du mal mit uns 1,5 Tage Intensivtraining, alles rund um Kamera, um Schnitt, um Dramaturgie von Videos etc. So, und dann hat sich unser Marketing-Team da reingeklemmt und jetzt produzieren wir diese Videos selber und intern. Und das waren 4.000-5.000 Euro, die wir investiert haben. Aber wenn ich jetzt eine Agentur hätte, würde ich das monatlich ausgeben. So, und ich glaube, dieser Return on Invest in Kompetenzen vom eigenen Team, die sind einfach vielen Leuten nicht so richtig bewusst. Das hat einfach den... Es ist meiner Meinung nach einfach extrem smart, ins Team zu investieren, in Kompetenzen zu investieren, weil diese Kompetenzen dann für Effizienz, bessere Produkte, besseres Know-how, also ja, ich höre mich da selber, muss ein bisschen lachen, weil es halt meine Branche ist, so ich liebe das halt.
Ja, ich kann die Leidenschaft verstehen fürs Thema.
Ja.
Gerne zum Schluss einen Ausblick in die Zukunft. Jetzt sind wir fast am Ende von 2023. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich schon in der Planung für 2024 stecken. Was wird sich verändern? Wird es ein neues Programm geben? Wird es ein neues Event geben? Was steht bei euch auf dem Zettel?
Also erstmal, wir sind gekommen, um zu bleiben. Das heißt, wir denken gar nicht mal nur so in Einjahreszyklen, sondern lieb's eher in 5- oder 10-Jahreszyklen zu denken oder sogar noch viel mehr. Ich habe jetzt gerade am Wochenende eine sehr, sehr schöne Perspektive gesehen. Da ging es um einen 300-Jahresplan. Da dachte ich so, puh, den habe ich noch nicht, aber ich mag die Idee. Aber für die nächsten Jahre geht es tatsächlich wirklich darum, einfach noch besser zu werden in dem, was wir tun. Und es geht nicht darum, dass wir noch breiter werden und noch jetzt noch eine Coaching-Ausbildung und dann noch eine Trainerausbildung auf Englisch und dann noch irgendwie ein HR-Business-Partner. Also ich glaube, wenn es darum gehen würde, dass wir noch eine weitere Ausbildung machen, da haben wir irgendwie gefühlt 35 Ideen, die in der Schublade liegen und die wir auch technisch machen könnten. Aber die Frage ist, was ist der Preis? So, und der Preis ist Defokussierung. Und Defokussierung hat Wir haben 100% Energie und jetzt haben wir gerade genau zwei Themen und das ist New Work und Leadership und damit haben wir 50% Energie dafür. Wenn wir jetzt noch ein drittes Thema nehmen oder ein viertes oder ein fünftes, dann ist irgendwann noch 12% für Leadership übrig und 12% für New Work oder Modern Culture und das ist einfach nur ein Bruchteil. Und dementsprechend, glaube ich, ist Diversifikation in Bezug auf die Themen gar nicht der spannende Weg, sondern eher tiefer in diese Themen noch einsteigen und noch besser in den Ausbildungen werden, noch bessere Trainer finden oder unser Trainernetzwerk weiter ausbauen. Und wir sind halt einfach unheimlich stark im Wachsen in den in der Aus- und Weiterbildung von Führungskräften in größeren Unternehmen. Und da ist auch für uns eine riesen Challenge, weil das natürlich auch dicke Bretter sind. Ne? Also da geht es plötzlich um 600 Führungskräfte. Also wie kriegen wir die geil geonboardet? Wie schaffen wir es, dass die alle eine individuelle Experience haben, dass die Learning Groups haben, dass sie danach am Ball bleiben? Und das sind so die intellektuellen Herausforderungen, die uns total Spaß machen und wo wir merken, dass wir einfach alle Ressourcen haben, die wir dazu brauchen. Aber genug Respekt haben, um auch da wiederum zu sagen, hey, weniger als Exzellenz werden die von uns nicht bekommen. Dementsprechend lass uns da jetzt mal die Strukturen so bauen, dass wir das genauso easy peasy abfackeln wie unsere offenen Seminare.
Ja, finde ich cool. Also nicht um jeden Preis Wachstum, 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 sondern wirklich in die Tiefe gehen und sich auf das konzentrieren, weswegen man angetreten ist und da richtig gut drin werden und nicht, da funkelt was, lass uns dahin gehen. Muss ja auch Nein sagen können.
Das ist aber auch ein großes Thema in unserer Branche, ehrlicherweise. Und ich kann es auch verstehen. Es gibt immer wieder neue Tools und neue Approaches und neue Hypes. Unterm Strich sind die alle eher unterstützend für ein bestimmtes Thema. Und das sind eben bei uns Führung und New Work beziehungsweise moderne Unternehmenskultur. Und fertig aus. Also ich glaube auch, das Wort New Work wird sich abnutzen über die nächsten Zeit. Genauso wie Design Thinking irgendwann mal ein Hype war und mittlerweile ist es so, ja, bin der, done that. Und Agilität ist auch nicht mehr so en vogue, wie es vor 5 Jahren war. So irgendwann waren alle mal dann da und haben, ja, okay. Unterm Strich ist es im Endeffekt auch ein Sammelbegriff für ganz viel und ganz, ganz wenig. Unterm Strich geht es ja dadurch, dass wir ein geiles Miteinander gestalten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ich persönlich wäre ein riesen, riesen Fan davon, wenn wir ehrlicherweise aufhören würden, in diesen beiden Kategorien zu denken, weil die Zukunft geht es darum, dass wir gemeinsam Lösungen bauen und es gibt einfach unterschiedliche Rollen. Es gibt ja auch nicht die Diskussion zwischen Chef und Angestellte. So, das waren zum Beispiel, früher war es sozusagen, wir müssen uns zusammentun, um dagegen anzustecken, was da passiert. Und ich habe das Gefühl, dass es immer noch diese gleiche Energie gibt in Form von der Arbeitgeber ist sowas Böses. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde, ich persönlich versuche, der beste Arbeitgeber zu sein, der ich sein kann. So, das ist ein irrsinniger Anspruch, den ich an mich habe und an die Firma, um diesem Team alles zu geben, was es braucht. Und jetzt ist aber der Punkt, ich kenne sehr viele Unternehmer, die genauso denken, die auch wirklich das irrsinnige Bedürfnis haben, die geilste Firma zu bauen, die irgendwie geht. Und das hat was damit zu tun, dass ich auch die besten Leute brauche und die besten Leute muss ich zufriedenstellen. Und da ist irgendwie verquer, über diese beiden Fronten zu denken und zu sprechen. Und ich würde die gerne irgendwie loswerden. Also ich finde, die Fronten sind nicht zeitgemäß. Sondern ich glaube, es ist eher zeitgemäß, darüber nachzudenken, was muss man heutzutage machen, was sind die Probleme, die wir lösen möchten und wie kommen wir da gemeinsam hin. Ich glaube, wir haben viel zu tun in Deutschland, deswegen wir müssen jetzt auch nicht nach England und Frankreich expandieren. Auch das, ich glaube, mit Deutschland oder DACH zumindest haben wir so viel vor der Haustür zu kehren. Wir brauchen keine große Expansion anlegen. Wir müssen aber nur mehr von dem machen, was wir jetzt sowieso schon machen.
Und ihr habt Spaß an dem, was ihr macht. Also das ist ja schon mal der
Erfolgsrat
Nummer eins. Ich würde mich freuen, wenn du zum Schluss oder zum Abschluss dieses Podcasts einen Satz vollendest, den ich jetzt vorlesen werde. Und zwar, lebenslanges Lernen bedeutet für mich?
Lebenslang Dinge zum ersten Mal machen und lebenslang sich lebendig fühlen.